Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Bettina Köster. Einen schönen guten Abend.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
Bundeskanzler Scholz im vergangenen Jahr.
Was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan. Dafür braucht die Bundeswehr neue, starke Fähigkeiten.
Das Grummeln im Plenum zeigt schon, dass sich an diese klare Aussage lange Debatten anschließen müssen. Rüstet Deutschland jetzt in unbekanntem Maße auf? Oder kann und muss es irgendwann auch wieder Abrüstung und Verhandlungen geben? Diese zentralen Fragen sind auch zu ganz aktuellen Themen der Friedensforschung geworden. Wie die sich besonders im vergangenen Jahr verändert hat und künftig neue Akzente setzt, damit beschäftigt sich unser Schwerpunktbeitrag. Auch in diesem Jahr haben die drei Programme des Deutschlandfunks eine sogenannte Denkfabrik. Wehrhafte Demokratie heißt das Thema, das von unseren Hörerinnen und Hörern im vergangenen Jahr gewählt wurde. Wir wollen heute aus der geisteswissenschaftlichen Perspektive darauf blicken. Das heißt, wir fragen, wie sich die Friedensforschung weiterentwickeln und möglicherweise verändern muss. Lange Zeit gehörte Aufrüstung auf keinen Fall zu einer erfolgreichen Friedenspolitik. Doch diese Haltung ändert sich auch in der Friedensforschung, seitdem Russland die Ukraine überfallen hat. Noch vor 50 Jahren sah der Blick auf friedensfördernde Maßnahmen in der Politik ganz anders aus. Andreas Beckmann blickt noch einmal zurück.
Nicht der Krieg ist der Ernstfall, sondern der Frieden ist der Ernstfall.
Am 1. Juli 1969 hielt Gustav Heinemann seine Antrittsrede als Bundespräsident. Knapp 4 Monate später wurde Willy Brandt Kanzler und die Bundesrepublik trat in ein neues Zeitalter ein, das der Entspannungspolitik. Brandt war der Macher dieser Politik, Heinemann einer ihrer Erklärer. Als ein Vermächtnis hinterließ er die Friedensforschung, deren Gründung in Deutschland er maßgeblich vorangetrieben hatte.
Das allseitige Gespräch über einen gesicherten Frieden in ganz Europa ist fällig und muss kommen. Abrüstung erfordert Vertrauen. Vertrauen kann nicht befohlen werden. Und doch ist auch richtig, dass Vertrauen nur der erwirbt, der Vertrauen zu schenken bereit ist.
Was die Friedensforschung angeht, glaube ich, muss man sich eben von diesem normativen Ansatz verabschieden, dass es eigentlich keine unüberwindbaren Interessenkonflikte zwischen Staaten gibt, sondern diese durch Kommunikation und Dialog bereinigt werden können.
Für den Osteuropa-Historiker Jan C. Behrens vom Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam ist spätestens seit Putins Überfall auf die Ukraine klar, dass dieser Ansatz nicht mehr haltbar ist. Bis dahin aber hatte auf ihm Europas Sicherheitsarchitektur beruht, die sich vor allem in der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit KSZE manifestierte, die später in die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit OSZE überging.
Man muss ja sehen, dass diese Sicherheitsarchitektur sich letztlich nicht bewährt hat, sonst wären wir nicht in der Situation, die wir sind. Einerseits ist es nicht gelungen, Russland in europäische Strukturen zu integrieren. Und offensichtlich war die KSZE oder OSZE da ja auch nicht das richtige Instrument. Andererseits ist es auch nicht gelungen, diese kleineren Länder im postsowjetischen Raum, deren Sicherheit zu garantieren, Stichwort Georgien, Moldau und jetzt eben Ukraine.
Diese europäische Sicherheitsarchitektur muss daher nach Ansicht von Jan C. Behrens genauso grundlegend erneuert werden wie die Friedensforschung.
Die Friedens- und Konfliktforschung hat ein zentrales Erkenntnisinteresse und das ist eben, wie kann der Frieden hergestellt, wie kann er gesichert werden und daran ändert auch die Zeitenwende nichts.
Nicole Deitelhoff war noch nicht einmal geboren, als Gustav Heinemann als Bundespräsident antrat. Sie gehört also nicht zu jener ersten Generation von Friedensforschern, die nach 1970 den Ausbruch aus den Konfrontationen des Kalten Krieges suchten. Und die vor allem mit den klassischen deutschen militaristischen Denkmustern brechen wollten. Das Erbe dieser Friedensforscher hat Nicole Deitelhoff angetreten, als sie 2016 die Leitung der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung Frankfurt am Main annahm. Ohne Umschweife benennt sie die Schwächen ihrer Disziplin.
Es ist teilweise wirklich beschämend, wie gering die Expertise aussieht, wenn es um Mittel- und Osteuropa geht. Und das darf natürlich nicht so bleiben, sondern Erkenntnisse über Konflikthistorien und Dynamiken müssen tatsächlich für Gesamteuropa wiederhergestellt werden. Und das Gleiche gilt aber auch für die Politik, die sich eben auch, wenn sie nach Osten geschaut hat, für Russland interessiert hat, aber nicht unbedingt für die kleineren Staaten drumherum.
Es galt als unhinterfragbare Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, dass sich der Westen und insbesondere Deutschland gegenüber Russland zurückhalten müsse. Dabei geriet aus dem Blick, dass Russland in allen osteuropäischen Ländern, vor allem im Baltikum, in Polen und in der Ukraine, als historisch gewachsene und jederzeit präsente Bedrohung wahrgenommen wurde.
Und das ist etwas, was uns tatsächlich auf die Füße fällt, dass wir die alten Erkenntnisse, die wir hatten zur Abschreckungstheorie, also wie man eigentlich auch mit Feinden zusammenlebt, das haben wir in der Tat zur Seite gestellt. Das wird ganz sicher wieder wichtiger in der Gegenwart und Zukunft.
Das bedeutet, dass die Friedensforschung sich verabschieden muss von einer zentralen Annahme der letzten Jahrzehnte, die sie mal als größten Erfolg der Entspannungspolitik gefeiert hat. Der Annahme, dass Deutschland zum ersten Mal in seiner Geschichte nur noch von befreundeten oder jedenfalls nicht feindlich gesonnenen Staaten umgeben sei.
Wir haben eine Friedensdividende abgeschöpft nach dem Ende des Kalten Krieges. Das heißt, die jeweiligen Streitkräfte wurden sukzessive verkleinert. Man hat in bestimmte Waffengattungen nicht mehr investiert, weil man dachte, sie sind eigentlich nicht mehr nötig. Und das ist sicherlich etwas, wo man jetzt umdenken muss. Und dafür wird es nötig sein, auch wieder die Truppen aufzustocken, also tatsächlich mehr Streitkräfte zu haben, vor allen Dingen aber, das ist das Zentralere, sie auch besser auszurüsten.
Hinzu kommt noch die Notwendigkeit, eine wirksame Cyberabwehr aufzubauen. Das sind alles Töne, wie man sie kaum je gehört hat aus der Friedensforschung, eher schon vom Bundeswehrverband. Es sind Töne, die die Friedensforschung auch selbst lange nicht hören wollte. Jetzt sind solche Einsichten unverzichtbar, um die entstandenen Risse zwischen den Staaten Europas zu kitten. Denn Entspannungspolitiker wie Friedensforscherinnen haben in Ostmitteleuropa, aber nicht nur dort, verloren, was sie doch im Sinne Gustav Heinemanns gerade schaffen und bewahren sollten: Vertrauen.
Ich glaube, dass das Vertrauen zu Deutschland stark abgenommen hat. Aber da muss man sich auch die einzelnen Länder anschauen. In Polen haben wir diese nationalkonservative Regierung, die sich eben teilweise auch ihre Politik einfach auf Ressentiment gegenüber Deutschland stützt. Das ist dann ganz anders als zum Beispiel in Litauen, wo man, soweit ich weiß, eben sehr dankbar darüber ist, dass dieses Bundeswehrkontingent da eingesetzt wird zur Abschreckung und ein relativ positives Deutschlandbild weiterhin hat. Generell glaube ich, diese kleinen Staaten, die wollen natürlich einfach auch sich ernst genommen fühlen.
Fast gewohnheitsmäßig habe die Friedensforschung diese Länder buchstäblich übersehen, bilanziert Jan C. Behrens. Sie habe stets unvermittelt nach Moskau geblickt, um zu ergründen, welche Ängste, aber auch welche Kooperationsangebote dort artikuliert wurden. Oder in die entgegengesetzte Richtung, nach Washington, wo sie oft genug kalte Krieger am Werk sah, die weiter vieles taten, um Russlands Einfluss in Europa zurückzudrängen.
Es geht darum, allgemein in der Forschung die Perspektiven zu öffnen, vielleicht die eigenen normativen Setzungen zu hinterfragen. Zum Beispiel in anderen Staaten wie Großbritannien haben wir ja auch sehr starke War Studies und Conflict Studies Departments, wo man eben Krieg und Gewalt nicht ausschließt aus der eigenen Forschung, aber trotzdem natürlich im Hintergrund die Setzung hat, dass wir Umrisse einer neuen Friedensordnung für Europa entwickeln wollen, die natürlich dann auch vielleicht auf Abschreckung beruhen kann, aber auch nicht nur auf Abschreckung beruhen sollte.
Abschreckung galt in der Friedensforschung klassischerweise als pathologisches Denken. Als solches hatte sie der Bremer Sozialwissenschaftler Dieter Senghaas beschrieben in seinem mehrfach neu aufgelegten Klassiker Abschreckung und Frieden, der im Untertitel Studien zur Kritik organisierter Friedlosigkeit hieß. Pathologisch deshalb, weil Abschreckung einerseits auf maximalem Misstrauen gegenüber der Gegenseite beruht, der man grundsätzlich Böses unterstellt. Wobei Abschreckung andererseits aber nur funktionieren kann, wenn beide Seiten ein Mindestmaß an Kommunikation und Kooperation aufrechterhalten, um einen durch Missverständnisse ausgelösten Atomkrieg zu verhindern. Die meisten Friedensforscher wollten diese riskante Abschreckungslogik daher überwinden. Nur wenige hielten sie für so unverzichtbar wie die Berliner Politologin Gesine Schwan, die heute Präsidentin der Humboldt-Viadrina Governance Platform ist.
Ich denke auch, dass eine gemeinsame Sicherheit auch ein Element von Abschreckung haben muss. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man die Abschreckung als Hauptstrategie hat oder nicht. Psychologisch ist es wichtig, dass man erkennt, auch gemeinsame Interessen, sonst geht die Rüstungsspirale in die Decke.
Genau das droht jetzt angesichts des Krieges in der Ukraine. Der konnte überhaupt nur entstehen, weil es nicht gelungen war, Putin von einem Überfall auf das Nachbarland abzuschrecken.
Faktisch ist Russland aber abgeschreckt,
stellt Nicole Deitelhoff klar.
Russland greift kein NATO-Gebiet an und es wird das auch in absehbarer Zeit nicht tun. Warum nicht? Weil der nukleare Abschreckungsschirm natürlich funktioniert. Nach allem, was wir in den letzten, man muss jetzt schon fast sagen, 10 Monaten gesehen haben, schreckt Russland auch davor zurück, einen Fuß auf NATO-Territorium zu setzen.
Friedensforschung, ergänzt Gesine Schwan in einer Online-Diskussion der Friedrich-Ebert-Stiftung, sollte allerdings über Abschreckung hinaus Perspektiven eröffnen.
Das heißt auch, dass wir uns Gedanken machen über das, was Frieden heißt, was nicht einfach Waffenstillstand heißt. Denn auch darunter, unter Waffenstillstand, kann Gewalt herrschen.
Gewalt kann neben Krieg viele Formen annehmen, vor allem Menschenrechtsverletzungen und Armut. Wenn Menschen in die Flucht getrieben werden, weil sie nichts zu essen haben oder der Klimawandel ihre Lebensgrundlagen bedroht, herrscht kein Frieden.
Man darf nicht die verschiedenen Logiken übersehen und ausblenden, die zunächst aus nicht militärischen Gründen doch zu militärischen Konflikten führen können, also sozialen, ökonomischen und sonstigen Ressourcenkonflikten.
Friedensforschung muss daher in Zukunft alles zusammendenken. Klimapolitik, sozialen Ausgleich, notfalls Auslandseinsätze und Abschreckung. Doch zuallererst geht es darum, wie sich Putins gegenwärtiger Krieg beenden ließe.
Dieser Krieg wird irgendwann enden. Und wir wissen nicht genau, wie er enden wird. Es gibt keine gesicherten Prognosen dazu.
Deswegen, erzählt Nicole Deitelhoff, arbeitet die Friedensforschung daran, Modelle für einen Waffenstillstand zu entwickeln.
Wir versuchen, Strategien aufzuzeigen. Was könnte man denn anbieten? Wo gibt es historische Erfahrungen, an die wir anknüpfen können?
In historischer Perspektive sehen wir ja, dass Russland sich immer Europa annähert und dann wieder abwendet, wenn man das jetzt mal auf die letzten 200-300 Jahre betrachtet.
Fügt Jan C. Behrens als Osteuropa-Forscher hinzu.
Wir sind natürlich gerade in der Phase der maximalen Abwendung Russlands von Europa. Ich bin aber andererseits relativ optimistisch und würde sagen, die nächste Perestroika kommt bestimmt, weil das auch im russischen Interesse ist und dieser Konflikt gar nicht auf die Dauer durchgehalten werden kann.
Gespräche über einen Waffenstillstand dürfte es hinter den Kulissen bereits geben, vermutet Nicole Deitelhoff. Über deren Inhalt aber könne sie, wie alle Friedensforscherinnen, bestenfalls mutmaßen.
Zumindest glaube ich, dass wir es eher mit sehr komplexen, sehr vertraulichen Gesprächen zu tun haben werden, die wir wahrscheinlich erst, wenn sie kurz vor Abschluss stehen, überhaupt zur Kenntnis bekommen. Denn ohne strikte Vertraulichkeit wird hier ohnehin nichts mehr funktionieren.
Auch wenn sie gar nicht anders kann, als im Nebel zu stochern, Nicole Deitelhoff versucht, im Dialog mit Kolleginnen in aller Welt Lösungsansätze zu entwickeln.
Nehmen Sie beispielsweise mal die Oblast im Osten und Süden der Ukraine, die momentan widerrechtlich annektiert wurden von Russland. Eine Möglichkeit, einfach darüber nachzudenken, dass man sie erstmal unter eine UN-Verwaltung stellt für die nächsten 10 Jahre, um den Übergang von Kriegs wieder in eine Friedensgesellschaft hinzubekommen. Und nach 10 Jahren wird man unter UN-Verwaltung dann tatsächlich sozusagen offene Referenden abhalten. Und den Menschen dort die Entscheidung dann aber auch wieder in die Hand zu geben mit einem neutralen Mediator.
Doch wer sollte eine solche UN-Mission militärisch absichern? Könnte die Ukraine einwilligen, dass dies ohne NATO-Truppen geschehe? Umgekehrt, könnte Russland NATO-Soldaten unmittelbar an seiner Grenze akzeptieren? Ohne Antworten auf solche Detailfragen zu haben, blieben alle Ansätze der europäischen Friedensforschung reines Wunschdenken, kritisiert Hugh White, Professor für strategische Studien an der Australian National University Canberra. Und selbst wenn eine solche Blauhelmtruppe zusammenkäme, könnte Moskau sie mit seinem Vetorecht im Weltsicherheitsrat jederzeit lähmen. Alles, was derzeit erreichbar scheine, laufe bestenfalls auf einen eingefrorenen Konflikt hinaus, wie ihn Putin schon in Georgien und Moldau führe und den er jederzeit wieder anheizen könnte.
We all still have to come to some assessment about Russia's long-term strategic weight. Wir alle müssen uns erstmal klar werden darüber, welches strategische Gewicht Russland langfristig haben wird. Das ist derzeit völlig unklar, aber es ist entscheidend für Europas Sicherheit. Welche Rolle will ein Russland nach Putin spielen? Diese Frage zu beantworten ist natürlich in erster Linie Russlands Problem, aber eben auch das aller anderen in Europa.
Lange Zeit war dieses Problem eingehegt durch die KSZE bzw. OSZE. In deren Rahmen bildeten die USA mit ihren Atomwaffen ein strategisches Gegengewicht zur Sowjetunion bzw. Russland. Und auch jetzt sind es die USA, die mit dem alten Transatlantiker Joe Biden im Weißen Haus durch Waffenlieferungen die ukrainische Armee am Leben und Putin damit aufhalten.
What he doesn't do is explain to Americans why it's so important to America.
Was Biden nicht tut, ist, den Amerikanern zu erklären, warum es wichtig sein könnte, dass die USA ähnlich wie im Kalten Krieg bereit sein sollten, einen womöglich atomaren Krieg zu führen, um Russland einzudämmen. Er weiß genau, dass sein Wahlvolk das nicht will. Und ich sehe weit und breit niemanden in der US-Politik, der die Wähler von der Notwendigkeit überzeugen wollte, für Europa einen solchen Krieg zu führen.
Person trying to make that argument for the necessity to be willing to fight a nuclear war.
Weil Europa für die USA nicht mehr so wichtig erscheint wie im Kalten Krieg, ist ein Weg zurück in die beruhigenden Strukturen rund um die OSZE nicht in Sicht. Abschreckung gegenüber Russland werden die Europäer künftig weitgehend mit eigenen Mitteln organisieren müssen. Anzufangen, darüber nachzudenken, wie das gelingen könnte, darin besteht die Zeitenwende für die Friedensforschung. Sie wird dringend gebraucht, jetzt wo doch wieder Krieg der Ernstfall ist.
Andreas Beckmann berichtete über eine Zeitenwende in der Friedensforschung. Seit dem Krieg gegen die Ukraine zählt auch die militärische Aufrüstung als legitimes Mittel in der Friedenspolitik und Friedensforschung. Das war lange so nicht denkbar. Schwefel, Sohle und Schlamm gegen Rheuma, Gicht und Ischias. So wirbt das staatliche Bad Nenndorf bei Hannover auf einem Plakat aus dem Jahre 1937. Eine mondän wirkende Gesellschaft steht plaudernd im Garten unter Bäumen. Im Hintergrund die Kurklinik. Kurorte haben in Deutschland ganz unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht. Einige scheinen inzwischen verschlafene, aus der Zeit gefallene Nester zu sein. Andere berühmte Bäder locken nach wie vor Gäste und Besucherinnen an. An der Entwicklung, dem Aufstieg und Niedergang von Kurorten kann man gesellschaftliche und sozialpolitische Umbrüche, Gesundheitspolitik und Tourismusentwicklung studieren. Ursula Storost über große und kleine Kurorte und ihre Gäste.
Die Kur, eine ganz eigene Welt. Es gibt Kurorte und Kurkliniken, Kurparks, Kurpromenaden und natürlich Kurkonzerte. Politische Verhandlungen wurden in Kurorten geführt und weltberühmte Literaten ließen sich vom Flair der Kurorte inspirieren.
Ich habe stets den Aufenthalt an Badeorten geliebt und später den Schauplatz meiner Wirkungen wiederholt an solche Plätze verlegt.
Erinnert sich Felix Krull an seine alljährlichen Familienaufenthalte in Bad Langenschwalbach, wo sein Vater Moorbäder nahm. Der charmante Hochstapler in Thomas Manns Roman erzählt, wie er als Achtjähriger das Treiben auf der Promenade beobachtete, Kleidung, Aussehen und Lebensgefühl der Kurgäste studierte und dadurch seine spätere Berufung fand.
Die Ruhe, die sorglos geregelte Lebensführung, der Anblick wohlgeborener und gepflegter Menschen auf den Sportplätzen und in den Kurgärten entspricht meinen tiefsten Wünschen.
Das distinguierte, sorgenfreie und beschwingte Kurleben, das Felix Krull beobachtet hat, ist aber nur ein Teil der Wahrheit, sagt der Historiker Malte Thiessen. Bis in die späten 1970er Jahre, so der Leiter des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte in Münster, waren Kuren eine anstrengende Sache, geradezu Arbeit.
Kuren, insbesondere sozusagen für die breite Bevölkerung, ist doch ein relativ strenges Regime. Da werden klare Zeitvorgaben, Tagesabläufe vorgegeben. Da ist nichts mit Ausschlafen zum Beispiel, sondern eben mit vielen Übungen, mit einem sehr geregelten Ablauf, weil es eben darum geht, sozusagen den Menschen wieder gesund, fit und arbeitsfähig und eben auch gesellschaftstauglich zu machen.
Die frühen Kuren des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts waren vor allem den wohlhabenden Eliten vorbehalten. Sie zahlten viel Geld und erwarteten Gesundheit und Amüsement. Seit Einführung der Sozialversicherung am Ende des 19. Jahrhunderts durften dann auch kleine Angestellte und sogar Arbeiter zur Kur fahren, auf Kosten der Versicherung. Aber nur dann, wenn auch die Volkswirtschaft von ihnen profitierte.
Das ist mitnichten so, dass dann beispielsweise Frauen oder Kinder, also die sozusagen eigentlich wenig oder gar nichts beitragen in der damaligen Vorstellung, zum Kuren kommen, sondern das sind die, die die Arbeitskraft bereitstellen.
Die ersten Kurorte für größere Bevölkerungsschichten waren Lungenheilstätten. Sie galten, so Malte Thiessen, dem Kampf gegen die Tuberkulose.
Das hängt damit zusammen, dass die Tuberkulose im 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert eine Signalkrankheit ist. Das heißt, die Tuberkulose steht als eine Krankheit, die für all das Böse jener Zeit steht. Das ist die krankmachende Moderne, die die Lunge zerfrisst, die den Volkskörper degenerieren lässt. Und deshalb gewinnt die unglaublich große Aufmerksamkeit.
Der Staat investierte große Summen in Kurorte und medizinische Behandlung. In Badenweiler, St. Andreasberg, Bad Oeynhausen, Belitz, Borna und vielen anderen Orten entstanden im Kaiserreich und in der Weimarer Republik Lungenheilstätten.
Gerade Krankheiten, Infektionskrankheiten wie die Tuberkulose sind immer ein Albtraum auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick natürlich auch ein Traum der Regierenden. Denn sie können die Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Sie können zeigen, was der Staat alles aufbringt, um eben Menschenleben zu schützen, zu retten und zu verbessern.
Kurorte, so Malte Thiessen, galten zu Beginn der Industrialisierung als Heilstätten gegen den Stress, den Lärm und die zerstörerischen Kräfte der Moderne.
Die Industrialisierung, die Verstädterung, also Urbanisierung, das wird alles als Problem gesehen. Die Moderne, die mit ihren schädlichen Einflüssen den Menschen degenerieren lässt. Und Kurorte verstehen sich quasi als Gegenwelt zu dieser Moderne, indem die Menschen dort von den Auswüchsen der Moderne geheilt werden.
Ruhe, gute Luft, unberührte Natur, heilendes Wasser und Bäder, das suchen die Menschen in Kurorten bis heute. Und eine besondere, von der Hektik der Welt abgeschiedene Atmosphäre. Mit diesem Flair der Kurorte hat sich die Historikerin Dr. Lou Segers befasst. Die Geschäftsführerin der Schaumburger Landschaft in Bückeburg hat die Geschichte von Bad Eilsen aufgeblättert. Ein kleiner Ort im Schaumburger Land, den heute kaum jemand kennt, der früher aber als kleines Weltbad berühmt war. Zu Recht, sagt Lou Segers.
Um 1849 kam zum Beispiel Franz Liszt und blieb fast 3 Jahre in dem Kurort und dann kamen auch viele gehobene Beamte, aber es war jetzt sozusagen noch kein Luxusbad.
Ein Luxusbad mit Schwefelquellen und Schlammbädern wurde Bad Eilsen nach dem Ersten Weltkrieg. Fürst Adolf II. Von Schaumburg-Lippe hatte dort ein Hotel der Extraklasse erbauen lassen, eines der schönsten und elegantesten Hotels in ganz Europa. Der Ruf dieses Hauses verbreitete sich schnell.
Es gab einen unheimlich findigen Kurdirektor, der den Ort weiter ausgebaut hat, der die Saison vom Sommer auch in die Wintermonate gezogen hat, der deutschlandweite Werbekampagnen gemacht hat. Für den Kurort wurde sogar in England geworben.
Das einstige Dorf bot seinen Gästen bald mehrere luxuriöse Unterkünfte und ein umfangreiches Kulturprogramm. Operetten, Theater und natürlich eine Kurkapelle. In den 1920er und Anfang der 30er Jahre traf sich hier die Prominenz.
Es waren dort auch Kurgäste, wie zum Beispiel Richard Tauber, der gleich mit einer ganzen Entourage von Filmstars anreiste und auch wochenweise logierte. Es war der Literaturnobelpreisträger Gerhard Hauptmann, ein ständiger Gast in den späten 20er Jahren. All das wurde dann auch gern von der Boulevardpresse behandelt. Auch Hermann Hesse kam. Also das war schon die Creme de la Creme der deutschen Kulturelite, wenn man so will.
Die Prominenz zog auch Kurgäste an, die Stars hautnah erleben wollten. Und so blühte der kleine, unbedeutende Ort auf. Aber, so Lou Segers, die Blütezeit war von kurzer Dauer.
Dann kam 1939 der Krieg und dann wurde der Kurort sowieso zum Teil für Heereszwecke beschlagnahmt und wurde auch zum Teil Lazarettort. Und da sieht man eben, wie schnell sich dann auch die Funktionalitäten wandelten.
Heute lustwandeln Reha-Patienten mit Nordic-Walking-Stöcken im Bad Eilsener Kurpark. Und niemand erwartet dort, einen weltberühmten Opernsänger oder Nobelpreisträger zu treffen. Die Hotels und Kurleistungen sind gut und standardisiert. Es geht um die Gesundheit der Massen, sagt der Historiker Dr. Winfried Süß, Abteilungsleiter am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Aber was Gesundheit ist, ist auch immer sozial konstruiert, abhängig von den Vorstellungen der Gesellschaft und zeitgenössischer Kultur.
Die Nationalsozialisten interessierten sich besonders für Erbkrankheiten oder das, was sie dafür hielten. Durch Interventionen in den Genpool wollten sie nicht so sehr einzelne Kranke heilen, sondern den Volkskörper stärken. Das war so ein imaginiertes, kollektives Subjekt.
Kein Wunder, dass in der Gesundheitspolitik der Nazis Kuren nicht hoch im Kurs standen. Die Menschen sollten nicht wochenlang genesen, sondern fit sein für die Arbeit in den Rüstungsfabriken. Bürger und Bürgerin hatte eine Pflicht zur Leistung und damit eine Pflicht zur Gesundheit.
Die Sozialhygiene der DDR hat besonderes Augenmerk gerichtet auf Krankheiten, die in Verbindung mit der Arbeitswelt standen, also Verschleißerkrankungen durch Industriearbeit, Krankheiten, die durch die Arbeitsumstände, also Staub, zu viel Lärm am Arbeitsplatz, also Krankheiten, die eben bei der Arbeit entstehen.
Auch in der DDR-Ideologie hatten die Werktätigen eine Pflicht zur Arbeit und Gesundheit. Man baute das Kurwesen aus und verstaatlichte es. Und weil es schwierig war, die Arbeitsbedingungen zu ändern, setzte man in der Gesundheitspolitik auf Prävention, auf Krankheitsvorbeugung. Eine Überlegung, die es bereits bei Einführung der Sozialversicherung im Kaiserreich gegeben hatte. Denn auch die Tuberkulose wurde schon präventiv bekämpft.
Vor allen Dingen die Rentenversicherungen beginnen sich für Kuren zu interessieren, als sie merken, dass bestimmte Krankheiten furchtbar teuer werden, weil sie vorzeitig die Leute aus dem Arbeitsleben holen und dann die Rentenversicherung, beziehungsweise früher auch oft die Invalidenversicherung, den Lebensunterhalt finanzieren muss.
Alles eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Kostendämpfung und Gesundheitsreformen haben immer wieder am Budget für Kuren und damit für Kurorte genagt. Kurorte, die von der Sozialversicherung leben, sagte Historiker Winfried Süß, müssen heute einen Spagat zwischen Luxus, Fitness und Gesundheit finden. Die Kurgäste sind gleichermaßen Touristen wie Patienten.
Als Patient ist er dann medizinischen Verhaltensregimen unterworfen. Und das gilt sozusagen nicht nur für die Gäste der Sozialversicherung, sondern auch für wohlhabende Privatzahler. Also es gibt Tagebucheinträge von Thomas Mann, wo er sich bitter beklagt über die strengen Regeln. Und jetzt zitiere ich: im medizinischen Zuchthaus. Medizinisches Zuchthaus ist ein hochexklusives Birchersanatorium gewesen in der Schweiz, das er regelmäßig besucht hat.
Im exklusiven Birchersanatorium hoch über dem Zürichsee wurde streng kontrolliert, ob die Patienten geheime Essensvorräte in den Zimmern hatten. Und Gartenarbeit war obligatorisch. Das käme heute wohl nicht mehr so gut an.
Ursula Storost mit einem gesellschaftswissenschaftlichen Blick auf die Entwicklung von Kurorten in Deutschland. Wann ist ein Mann ein Mann? Das fragte einst schon Herbert Grönemeyer und klingt vielleicht auch noch bei Ihnen etwas vertraut in den Ohren. Das war 1984, da machte er auf die widersprüchlichen gesellschaftlichen Erwartungen an den Mann aufmerksam. Er sollte Geborgenheit geben und Kriege führen und dann aber auch wieder verletzlich sein. Männlichkeit als Forschungsfeld begann in dieser Zeit in Deutschland an Fahrt aufzunehmen. Heute interessieren sich Wissenschaftler unter anderem dafür, wie prekäre Lebensbedingungen bestimmte Vorstellungen von Männlichkeit fragiler werden lassen. Ähnliche Diskurse werden auch in Lateinamerika geführt. Dort wird Männlichkeit im Kontext der horrenden Gewalt gegen Frauen untersucht. Mirjana Jandek berichtet, wie die lateinamerikanische Männlichkeitsforschung Geschlechterverhältnisse im Wandel untersucht.
Wenn in Filmen wie El Mariachi männliche lateinamerikanische Charaktere auftauchen, sind die Figuren oft wandelnde Klischees. Der furchtlose Revolutionär im Film Viva Zapata von 1952.
Aus dem Land, dessen Erde einst unter dem Marschtritt der spanischen Eroberer erzitterte, kommt Emiliano Zapata, der Robin Hood Mexikos. Verfolgt und gefürchtet, aber fanatisch und von glühender Freiheitsliebe beseelt, kämpft er als Anführer gegen die Unterdrücker seines Volkes.
Der Drogenboss in der Netflix-Serie Narcos oder der gleichermaßen harte wie verführerische Latin Lover in Die Maske des Zorro. Nun stellen popkulturelle Produkte oft überzeichnete Versionen der Wirklichkeit dar. Aber auch die Statistiken zu geschlechtsspezifischer Gewalt in Lateinamerika und der Karibik zeichnen ein düsteres Bild. Über 4000 Frauen wurden 2021 Opfer von Femiziden. AktivistInnen und WissenschaftlerInnen schlagen seit Jahren wegen der kruden Gewalt gegen Frauen Alarm.
Das Mandat der Männlichkeit sagt den Männern, dass sie etwas besitzen müssen. Wenn sie das nicht schaffen, stellt das ihre Potenz in Frage. Und dann bleibt nur Gewalt. Sexuelle, physische, kriegerische. Nur so können sie ihre männliche Position zurückerobern.
Schrieb die argentinische Anthropologin Rita Segato. Sie ist eine der meistzitierten Stimmen, wenn es um Männlichkeit und Gewalt geht. Für sie ist Männlichkeit kein Fakt, sondern ein Mandat, ein Auftrag. Und Gewalt gegen Frauen ist ein Weg, die eigene Männlichkeit abzusichern. In der Forschung zur Männlichkeit geht es deswegen auch immer wieder um die Gewaltfrage.
Heute steht das Thema Prävention von sexistischer Gewalt auf der Agenda. Aber aus Perspektive der Männlichkeitsforschung dürfen wir uns nicht nur mit den Aggressoren beschäftigen, sondern mit dem System. Es geht nicht nur um konkrete Personen, sondern um patriarchale Denksysteme, die zum Beispiel dazu führen, dass eine Frau vor Gericht gefragt wird, was sie denn getan habe, dass sie vergewaltigt wurde.
Der bolivianische Anthropologe Jimmy Telleria arbeitet seit über 30 Jahren zu Männlichkeiten. Er gehört dem Forschungszentrum CISTAC an, das neben der Forschung auch Weiterbildungen zu Geschlechtergerechtigkeit anbietet. Ein Plakat in seinem Büro in La Paz erinnert an die Anfänge der heutigen Männlichkeitsforschung, als feministische WissenschaftlerInnen und AktivistInnen darauf hinwiesen, dass eine kritische Geschlechterforschung sich nicht nur mit Frauen beschäftigen dürfe. Auf dem Plakat steht:
Über Geschlecht sprechen heißt auch, über Männer zu sprechen.
Telleria gehört dem Internationalen Wissenschaftlichen Komitee für Männlichkeitsforschung an. Und er war in seinem Leben schon bei vielen Konferenzen zum Thema. So auch jetzt, beim 8. internationalen Treffen zu Männer- und Männlichkeitsstudien. Eigentlich sollte die Konferenz in Ecuador stattfinden. Doch sie steht noch immer ganz im Zeichen der Pandemie. Statt in den Universitätssälen der Hauptstadt Quito treffen sich die 700 Teilnehmenden online.
Wir laden Lateinamerika zu uns in die Anden ein, um zu zeigen, dass Männlichkeitsforschung ein Weg ist, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten abzubauen.
So Leonardo Garcia bei der Eröffnung. Vor kurzem präsentierten über 100 WissenschaftlerInnen aktuelle Forschungsergebnisse zum übergeordneten Thema Männlichkeiten in Zeiten von Corona und anderen Pandemien. Viele, die sich mit Männlichkeiten beschäftigen, tun das aus akademischem Interesse, aber auch aus einer normativen Perspektive heraus. Gewalt soll verringert, mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern hergestellt werden. Eine Antwort soll das Konzept der neuen Männlichkeiten liefern. Nicht gewalttätige, neue Formen, Mann zu sein. Luciano Fabri aus Argentinien erklärt bei seiner Eröffnungsrede:
Sie haben viele Namen. Neue Männlichkeiten, gleichberechtigte, alternative, antipatriarchale, profeministische Männlichkeiten oder, wie sie in der Politik oft genannt werden, gute oder positive Männlichkeiten.
So vielfältig die Namen sind, so unterschiedlich ist auch, was darunter verstanden wird. Von Väteridealen, die sich um Haushalt und Kinder kümmern, bis zu Männlichkeitsbildern, die sich nicht über Stärke definieren, sondern Emotionen zeigen und fürsorglich sind. Die Chilenin Pamela Saavedra, die auch an der Konferenz über Männer- und Männlichkeitsstudien teilnimmt, hat ethnografisch dazu geforscht.
Ich lebte gerade in Peru und es gab viele feministische Demos gegen den konservativen Backlash. Und die jungen Männer konnten es nicht ertragen, hier nicht die Hauptrolle zu spielen.
Also, fragte sie sich, was ist denn die Rolle der Männer im sozialen Umbruch? Dazu begab sich Pamela Saavedra in antipatriarchale Männergruppen in Chile und Peru. Solche progressiven Männergruppen gibt es auch in Deutschland. Es geht meistens darum, eigenes Verhalten zu reflektieren, einen Zugang zu Gefühlen zu finden und darum, sich von Gewalt abzugrenzen.
In Peru erzählten mir die Männer, mein Vater war gewalttätig und ich will auf keinen Fall auch so werden. Ich war ein furchtbarer Mensch, bevor ich zur Gruppe kam. Die Männer sind hart zu sich und wenden gegen sich selbst die gleiche Gewalt an, die sie kritisieren. Es ist eben sehr schwierig, sich aus einer gewalttätigen Sozialisation zu befreien.
Gleichzeitig beobachtete Pamela Saavedra einen paradoxen Effekt.
Jetzt bist du auf einmal der gute Mann, der sich dekonstruiert, der zu Treffen geht und für das Recht auf Abtreibung ist. Das macht dich in diesen neuen Zeiten attraktiv.
Manchmal, erzählt Saavedra, werden die Männer sogar zu Aushängeschildern des Feminismus.
Bei einer Demo zum Frauentag übernahmen die Männer die Kinderbetreuung und machten die Straßen sauber. Am nächsten Tag gab es in der Zeitung einen Artikel über die Demo. Und was war die Schlagzeile? Die Männer, die hinter der Demo die Straße fegten.
Wo kulturelle Normen sich rapide wandeln, kann die neue Männlichkeit, also auch eine neue Art, das Privileg sein, die die alte Vormachtstellung sichert, stellte Saavedra in ihrer Untersuchung fest. Mit dieser alten Vormachtstellung ist es aber auch gar nicht so simpel. Denn so etwas wie eine statische, klar umrissene, alte Männlichkeit gibt es eigentlich gar nicht, lautet heute der Forschungskonsens. Die 39 Panels der Männlichkeitskonferenz geben einen kleinen Eindruck von den vielen unterschiedlichen Gesichtern der Männlichkeit. Frühe Studien zeichneten oft ein stereotypes Bild des lateinamerikanischen Machos. Heute nehmen dagegen einige der Panels Männlichkeit in ihrer Überlappung mit anderen sozialen Kategorien wie Ethnie, Klasse und Sexualität in den Blick. Luciano Fabri gibt einen Überblick.
Das Panel zu schwarzen Männlichkeiten, das, in dem es um Männlichkeiten in der Kolonialgeschichte geht. Die Panels über indigene Männlichkeiten in Mexiko und Ecuador. Und dann die Panels zu trans- und intersexuellen Männlichkeiten.
Mit indigenen Männlichkeiten beschäftigen sich auch Jimmy Telleria und sein Team. Sie haben Studien in verschiedenen dörflichen und indigenen Gemeinden Boliviens durchgeführt. Und Telleria war überrascht von dem, was sie feststellten. Er hatte erwartet, dass die Gemeinden sich gemäß dem Chachawarmi-Prinzip der indigenen Aymara verhielten. Chachawarmi, übersetzt Mann, Frau, bedeutet grob, dass Männer und Frauen gleichwertig sind und einander ergänzen. In der Theorie soll lokale Politik deshalb so gestaltet werden, dass das Verhältnis zwischen den Geschlechtern ausgeglichen und gleichberechtigt ist.
Die kulturelle Vorstellung des Chachawarmi ist so tief verankert bei den Aymara, dass du sie fragst und sie dir sagen, ja klar, hier sind wir alle gleich.
Ein Beispiel der neuen Männlichkeiten? Nicht unbedingt.
Dann bist du bei einem Gemeinderatstreffen und da sind nur Männer. Und du fragst nach, wo die Frauen sind und sie antworten dir, die kochen, die haben nichts Wichtiges zu sagen.
Also eher altbekannte männliche Vorherrschaft? Auch nicht, findet Telleria. Nicht alle Männlichkeiten genießen die gleichen Privilegien, die gleiche gesellschaftliche Macht. Und gerade indigene Männlichkeiten gehören eher zu den historisch Diskriminierten oder unsichtbar Gemachten. In Lateinamerika richten Forschende in den letzten Jahren zunehmend ihren Blick darauf, wie zum Beispiel prekäre Lebensbedingungen in indigenen Gemeinden das Geschlechterverhältnis prägen, aber auch welche anderen, vielleicht vorkolonialen Geschlechterkonzepte die verschiedenen indigenen Gemeinden kennen.
Das koloniale Denken hat alle anderen Formen des Wissens und Denkens unsichtbar gemacht.
Solches Wissen gelte es, sich wieder anzueignen. Ohne, wie Telleria meint, naiv anzunehmen, dass in indigenen Gemeinden Harmonie und Gleichberechtigung herrsche.
Entonces nosotros hablamos de masculinidades diversas y plurales.
Wir sprechen deshalb von diversen und pluralen Männlichkeiten.
Die Konferenz wirft viele Schlaglichter auf die Frage, wie die multiplen Krisen des 21. Jahrhunderts Vorstellungen von Männlichkeiten formen. Einig sind sich die WissenschaftlerInnen darin, dass es eine Männlichkeitsforschung braucht, die auch vom globalen Süden ausblickt.
Ein Streifzug durch die Männlichkeitsforschung in Lateinamerika hörten Sie von Mirjane Jandig. In Krisenzeiten rücken die Menschen näher zusammen, heißt es oft. Bei vielen ist das auch so. Und das zeigt sich daran, dass mehr neue Wohnformen gesucht werden. Städte und Gemeinden fördern und beraten Interessierte beispielsweise, wenn sie Mehrgenerationenhäuser oder ähnliche Gemeinschaftsprojekte gründen wollen. Gefragt sind auch Kommunen, in denen Menschen ihr Einkommen und Vermögen in einen Topf werfen, um daraus dann alle Ausgaben der Gemeinschaft zu bestreiten. Die älteste und größte Kommune in Deutschland ist in Niederkaufungen in der Nähe von Kassel. Sie hatte während der Corona-Zeit einen Anfrageboom. Sage und schreibe 50% mehr Anfragen als 2019. Schließlich wollen auch immer mehr Menschen nachhaltiger, umwelt- und klimafreundlicher leben. Und dafür suchen einige eben auch eine sinngebende Gemeinschaft. Wenn sie sich gut an die dort geltenden Regeln der Gemeinschaft halten können, steht dem neuen Lebensglück nichts entgegen. Wer damit Schwierigkeiten hat, sucht dann doch über kurz oder lang das Weite. Robert B. Fischmann war für uns in der Kommune und hat die Forschungslage zu Wohn- und Lebensgemeinschaften unter die Lupe genommen.
In einer Reihe stehen Bewohnerinnen und Bewohner der Kommune Niederkaufungen auf einem Gemüseacker. Zusammen ernten sie in einer Menschenkette Kürbisse. Aus der 1986 gegründeten Kommune Niederkaufungen ist ein florierender Wirtschaftsbetrieb geworden. Rund 60 Menschen betreiben in Kaufungen bei Kassel gemeinsam eine Biolandwirtschaft, ein Tagungshaus, eine Kindertagesstätte, eine Tagespflege für Demenzkranke, eine Tischlerei und weitere Unternehmen. Alle wirtschaften in einen Topf, aus dem dann sämtliche Ausgaben bezahlt werden. Gemeinsame Ökonomie nennt sich das Prinzip. Jeder bekommt, was er oder sie benötigt, und alle geben, was sie können. Was klingt wie das Paradies auf Erden, ist ein mitunter mühsames Geschäft. Der 67-jährige Dieter Junior lebt seit 15 Jahren in der Kommune Niederkaufungen.
Ich habe da so eine Standardstellungnahme, da steht vorne drauf, das Schöne ist an einer Kommune, man ist nie allein. Und das Schlimme in einer Kommune ist, man ist nie allein. Und dazwischen, zwischen diesen zwei Dingen, meinen Weg zu finden innerhalb dieser Gemeinschaft, darum geht's, denke ich mal.
Das Kommuneleben erfordert Geduld, Vertrauen und Gelassenheit. Die Geografin und Soziologin Iris Kunze beforscht seit mehr als 20 Jahren solche Lebensgemeinschaften.
Es ist ein sehr langer Prozess, sich gemeinschaftsfähig zu machen, also diese Toleranz auch zu lernen, diese Kooperationsfähigkeit auch in Sachen Ökonomie, weil wir ja in unserer Gesellschaft eher lernen, in Konkurrenz zu gehen.
Auch der Sozialisationsforscher Matthias Grundmann hat die Kommune Niederkaufungen und andere Gemeinschaften analysiert. Er sieht vor allem die Vorteile.
Der Mehrwert der gemeinsamen Ökonomie, der besteht vor allen Dingen darin, dass die Ressourcen des Einzelnen sich natürlich potenzieren, dadurch, dass alles in einen großen Topf geworfen wird. Und der Anspruch an die eigene Verfügbarkeit von Geld wird ja im Grunde genommen abgegeben, wobei das eine vertrauensvolle Abgabe ist.
Eine Gemeinschaft kann etwa Investitionen stemmen, die Einzelne nicht leisten können. Kommunarde Jona Königes, studierter Historiker, nennt ein Beispiel. Den Neubau der Tagespflege für Demenzkranke der Kommune Niederkaufungen.
Also diese Tagespflege, 10 Jahre Planung und 500.000 Investition, die kann man hier machen, weil man in der Kommune ist halt, ne? Weil es da einen Verein gibt und weil es da irgendwie 70 Leute gibt, die das mit unterstützen.
Damit eine solche Gruppe funktioniert und sich nicht in endlosen Diskussionen blockiert, braucht es gemeinsame Ziele und klare Regeln. Soziologe Matthias Grundmann.
Mitspracherecht ist ganz wichtig für alle und auch, dass alle gehört werden. Und dass Entscheidungen im Konsens geführt werden, heißt ja nicht, dass immer alle einig sein müssen, sondern dass sie sich einig sind darüber, dass das, was denn entschieden wird, der gemeinsamen Sache dient, der Weiterexistenz der Kommune.
Grundmann sieht wie viele eine wachsende Nachfrage nach Gemeinschaft.
Da gibt es eine ganz eindeutige Zunahme. Und es ist auch etwas, was die Menschen erleben als eine Steigerung ihrer eigenen Handlungspotenziale und Verwirklichungsräume.
Karin Demming betreibt die Online-Vermittlungsplattform Bring Together. Hier können Menschen nach Wohn- und Lebensgemeinschaften suchen und die Gemeinschaften freie Plätze anbieten.
Dass sich das Interesse natürlich für gemeinschaftliches Wohnen erhöht hat, das ist für uns oder aus unserer Sicht schon sehr sichtbar. Pro Monat kommen bei uns ca. 1.000 bis 1.400 neue NutzerInnen hinzu.
Anne-Kathrin Schwab lebt in der Kasseler Stadtkommune Locomuna. Auch hier fließen alle Einkünfte der Bewohnerinnen und Bewohner in einen gemeinsamen Topf. An der Uni Vechta forscht Schwab zu Ökodörfern und anderen Lebensgemeinschaften, die alle sehr auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit achten.
In jedem Ökodorf wird darauf geachtet, mit welchen Ressourcen geheizt wird oder Strom erzeugt wird oder welche Konsumelemente wirklich notwendig sind. Das ist ein weiter Range von 10% bis, ich würde so sagen, 70% Einsparung, je nachdem.
In Niederkaufungen zum Beispiel haben sie, wie in den meisten Kommunen, eine gemeinsame Kleiderkammer. Wer etwas übrig hat, gibt es dort ab. Und wer etwas braucht, holt es sich. Genauso funktioniert das Möbellager. Auch Autos, E-Bikes, 3 Waschmaschinen, Räume und vieles mehr teilt sich die Gemeinschaft.
Zu meinem Geburtstag gibt es Gurkensalat, Nudeln, Vollkornnudeln, eine Gemüse-Bolognese und Apfel-Crumble. Mit einem guten Appetit.
Gekocht wird für alle in der Gemeinschaftsküche. So brauchen die Kommunen pro Person nur etwa 1.000 Euro im Monat, ohne dass jemand auf Wesentliches verzichten muss. Natürlich hat das Gemeinschaftsleben auch Nachteile. Man muss sich mit anderen abstimmen und der private Raum ist sehr begrenzt. Im Schnitt zieht jedes Jahr etwa jeder und jede 10. Kommunebewohnerin wieder aus, schätzt der Sozialgeograf Ferdinand Stenglein. Er forscht an der Uni Jena zu intentionalen, also freiwilligen Gemeinschaften.
Dass Kommunen so scheitern, dass sie sich tatsächlich auflösen, ist mir jetzt gar nicht so bekannt. Es braucht eine bestimmte Konfliktkultur und Auseinandersetzungskultur und auch Kompromisskultur, dass es funktioniert.
Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und mehr über das Leben in Gemeinschaften hören möchten, in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar gibt es hier bei uns im Deutschlandfunk die Sendung Lange Nacht. Und dort gibt es mehr Informationen dazu. Aus Kultur- und Sozialwissenschaften endet mit dem Ausflug in das Kommunenleben. Haben Sie noch einen angenehmen Abend und viel Freude mit den Jazz Facts, die gleich folgen. Das wünscht Ihnen Bettina Köster.